Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zum Thema dieses Gottesdienstes Bekehrung habe ich uns ein Wort mitgebracht, zwei Verse aus der Apostelgeschichte, die wir finden in dem dritten Kapitel, und zwar die Verse 19 bis 20. Dort heißt es: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese beiden mahnenden, aber auch verheißenden Verse aus der Apostelgeschichte, die du uns jetzt schenkst für unseren Glauben, für unser Leben an diesem Sonntag. Wir wollen jetzt die Predigt hören über diese beiden Verse. Wir wollen dich bitten für diese Predigt, dass du sie segnen mögest mit deinem guten Heiligen Geist. Nur wenn du dieser Predigt deinen Segen schenkst, werden wir hören und verstehen und auch annehmen können, was wir brauchen für unser Leben. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, alle miteinander, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Liebe Gemeinde, ich habe die Angewohnheit, immer wieder To-Do-Listen zu schreiben. Also wenn ich beispielsweise am Anfang der Woche stehe, montags, und dann so eine Woche planen muss mit all den Anforderungen, dann schreibe ich mir das alles auf so eine Karteikarte, und das, was am wichtigsten ist, steht dann immer oben an. Also was meinen Dienst angeht als Pastor, bei dieser To-Do-Liste jede Woche immer oben das erste Wichtigste: Gottesdienst, Gottesdienstvorbereitung. Steht immer Godi, Vorbereitung, ist immer das erste Wichtigste. Dann kommen all die anderen Dinge: Bibelstunde, junge Gemeinde, den Besuch, das Telefonat und. Als letzte Woche ein bisschen frühlingshaft wurde, habe ich mir auch eine To-Do-Liste gemacht für unseren Garten. Da hatte ich jetzt halbes Jahr nichts dran gemacht, dementsprechend sah der aus. Und da musste alles Mögliche gemacht werden: Steine nochmal abgespritzt werden mit dem Grünspan, der drauf ist, der Rasen gemäht, der Mulch beieinander gemacht werden. Aber vor allen Dingen auch die Sträucher und Bäume beschnitten werden, denn die waren wieder richtig gewuchert. Und das stand ganz oben auf meiner To-Do-Liste: Sträucher, Bäume schneiden. Weil bevor ich irgendwas anders mache, bringt es keinen Sinn, wenn ich die nochmal schneiden muss, dann fällt alles runter, kann ich nochmal von vorne anmachen. Eine To-Do-Liste, die ich da gemacht habe, immer mit einer Priorisierung, was ganz oben gestanden hat. Im christlichen Leben, in dem, was wir tun, in dem, wie wir als Nachfolger Jesu Christi uns geben, gibt es auch so To-Do-Listen. Da gibt es ganz wichtige Dinge: das Beten, das Bibellesen. Da gibt es die guten Werke, die wir zu tun haben, den Zehnten geben, sich einbringen in die Gemeinde. Da gibt es so vieles, was wir zu tun haben, aber ganz oben vor allem steht eins: Bekehrung. 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 Wenn wir uns nicht bekehren und immer wieder Buße tun, so ist alles andere umsonst. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben: Platz 1 der christlichen To-Do-Liste, Bekehrung. Und ich möchte über vier Punkte das noch einmal deutlich machen, ausgehend von unserem Predigttext. Erstens Bekehrung und Buße, zweitens Bekehrung und Sünde, drittens Bekehrung und Jesus, viertens Bekehrung und Erquickung, in der Hoffnung, dass, wenn Sie diese vier Punkte gehört haben, Sie verstanden haben, warum das ganz oben auf die christliche To-Do-Liste gehört, die Bekehrung. Und ich sage das direkt: nicht nur Bekehrung für diejenigen, die noch nicht wiedergeboren sind. Nein, Bekehrung ist auch wichtig für denjenigen, der im Glauben steht. Immer wieder umzukehren zu dem lebendigen Gott. Also das ist mitnichten eine Evangelisations- und Missionspredigt. Das ist sie auch, aber eben auch eine Predigt für gestandene Christinnen und Christen, die auch immer wieder umkehren müssen, Buße tun müssen und zum Heiland umkehren müssen. Das Erste, Bekehrung und Buße. So heißt es hier, so tut nun Buße und bekehrt euch. Also Gott sagt es uns hier, tut Buße und bekehrt euch. Zur Bekehrung gehört die Buße dazu. Buße und Bekehrung sind innerlich und inhaltlich verwandt und gehören zusammen. Bekehrung geht nicht ohne Buße, und es ist in der Bibel sogar so, dass ganz häufig diese beiden Begriffe synonym gebraucht und verwandt werden. Dass häufig nicht gesagt wird, bekehr dich, sondern sehr häufig, tu Buße. Und umgekehrt, dass häufig gesagt wird, bekehr dich, und gemeint ist, tu Buße. Bekehrung wird häufig nur verstanden als Hinwendung zu Jesus. Und das ist natürlich wichtig, das ist das Entscheidende, die Hinwendung zu Jesus. Aber Bekehrung ist eben auch immer die Abkehr von etwas Altem. Abkehr von Sünde, von Götzen, vom Satan. Bekehrung ist sowohl Hinwendung zu dem lebendigen Gott, Hinwendung zu der Bibel, Hinwendung zu dem Heiland, aber ist immer auch Abkehr von. Abkehr von dem Falschen, was wir tun, denken und machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ganz vieles, was im christlichen Leben nicht funktioniert, wenn Leute sagen, ich habe keine Freudigkeit durch den Heiligen Geist, da kommen wir im letzten Punkt drauf. Ach, mir macht das gar keinen Spaß mehr, die Nachfolge. Und es ist vieles so schwierig, hat damit zu tun, ja, diese Menschen haben sich zugewandt dem lebendigen Gott, aber nicht hart abgekehrt von ihren Sünden, von ihrem Falschen. Und das eine gehört zum anderen. Ansonsten bleibt so eine Wiedergeburt halb im Geburtskanal stecken. Es braucht die klare Abkehr von Sünde. Es braucht die Buße, sowohl bei der geistlichen Wiedergeburt, aber auch im geistlichen Leben. Immer und immer und immer und wieder. Immer wieder die Abkehr von dem Falschen. Israel ist immer wieder gerufen worden, war das Volk Gottes, hatte erkannt, der Herr ist Gott. Und trotzdem sind sie immer wieder vom rechten Weg abgewichen und sind auf falschen Wegen gegangen. Und Gott hat Propheten zuhauf geschickt. Und nicht mit irgendwelchen Bauanweisungen für den Tempel, nicht mit irgendwelchen Anweisungen agrartechnisch, wie man die Weinberge zu kultivieren hätte. Immer mit einer Botschaft, bekehrt euch, runter von dem falschen Weg. Ihr müsst euch bekehren, ihr müsst umkehren und ihr müsst lassen von dem Falschen. Schmeißt die Götzen von euch weg, entfernt die Bale und die Astarten. Wer auch nur ein bisschen zu Hause ist im Alten Testament, weiß das. Der weiß das, dass das die Zentralbotschaft aller Propheten gewesen ist. Eben nicht nur die Hinwendung zum lebendigen Gott, sondern vor allen Dingen auch, lasst die falschen Dinge, tut Buße. Auch im Neuen Testament ist das Buße tun mitnichten ein Nebenkriegsschauplatz. Ich habe sie eben begrüßt mit diesem Wort, mit Markus 1,15. Damit beginnt Jesus Christus sein Wirken. Damit beginnt die erste Gemeinde in Jerusalem, als Petrus danach der Predigt gefragt wird, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Da sagt er, tut Buße. Und das gilt nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Paulus macht deutlich, dass er, der große Apostel, nicht in der Lage ist, sündlos zu leben, sondern das Gute, was er will, das tut er nicht. Immer wieder das Schlechte, was er nicht will. Und deshalb muss er immer wieder Buße tun, immer wieder abkehren von dem Falschen. Das ist ganz wichtig. Die Hinwendung zu Jesus Christus bedeutet die Abkehr von dem Falschen. Und so häufig kommen wir nicht und brechen nicht durch zu Jesus, wollen es zwar, aber sind nicht bereit, das Falsche zu lassen. Und vielleicht ist das ja auch die Situation deines Glaubens momentan, dass da nicht so richtig weitergeht. Du manches schon nur noch aus Tradition machst, da gar keine innere Freudigkeit, Erquickung mehr da ist im Glauben. Dann hat das unter Garantie damit zu tun, dass du an irgendetwas Falschem festhältst, wo du Buße drüber zu tun hast. Und bitte jetzt nicht anfangen, sich selber zu kasteien, den Zehnten erhöhen, hingehen, noch intensiver irgendwelche Dienste in der Gemeinde zu machen, hingehen, sich noch mehr zu quälen und wenn es sowieso nicht läuft, noch eine längere Gebetspraxis, sondern da musst du eins machen, Buße tun, da musst du erstmal dich reinigen lassen von dem lebendigen Gott. Damit die Umkehr stattfindet zu Gott, da hilft es nichts, dass du etwas tust, sondern du musst Gott in deinem Leben wirken lassen. Ich gebrauche immer wieder als Beispiel dafür das Beispiel eines Autopiloten bei einem Motorboot. Sie wissen, nicht nur Autos und Flugzeuge haben Autopiloten, auch ein Boot. Und wenn Sie sich so ein Motorboot vorstellen, so 20 Meter Länge, und da fahren Sie, und dieser Autopilot, der ist geeicht auf ein Ziel, da können Sie an dem Lenkrad drehen, am Ruder, wie Sie wollen. Das geht für einen kleinen Moment gut, aber sobald Sie da loslassen, dann geht er wieder auf den alten Kurs. Es bringt nichts, mit Gewalt gegen die Programmierung gegen vorzugehen, sondern Sie müssen die Programmierung des Autopiloten ändern. Und genauso ist es bei dem Bußetun. Es hilft nichts, die ein oder andere Angewohnheit zu lassen. Selber zu kämpfen gegen meine sexuelle Gier, selber zu kämpfen gegen meine Geldsucht, was auch immer das Problem ist. Nein, ich muss in mich schlagen, sagen, Herr, ich bin komplett falsch, programmier du mich um. Lass mich nicht mehr funktionieren über meinen alten Adam, denn der führt uns immer wieder die falschen Wege, sondern schenk du mir deinen Geist, dass er mich programmiert, dass ich so handeln und denken kann, wie du das machst. Ich hab's nicht drauf, ich schaffe es nicht. Jetzt spreche ich, wie ich bete. Ich bin ein schwacher Kandidat, ich, Olaf Latzel. Bitte zerschlag alles, was mich meint, und führe du mich. Das ist übrigens ein Gebet, das der König David auch so gesprochen hat. Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Der wusste, dass der Geist des Davids in das Bett der falschen Ehefrau gebracht hat, halt, dass es viele Menschenleben gekostet hatte. Und er brauchte den Geist Gottes. Das ist wichtig. Das gehört dazu, das Loslassen von dem Alten. Aber das können wir nicht aus uns selber heraus. Das muss uns der lebendige Gott schenken. Und wenn du feststellst, jawohl, da ist so viel Festhalten an Altem und Falschen, dann tu Buße. Buße heißt nicht selber wie verrückt kämpfen, sondern sagen, Herr, hier ist mein kaputtes Leben. Nimm's, vergib's mir und programmier mich um, damit ich leben kann, wie du das möchtest. Bekehrung und Buße. Ein zweites, Bekehrung und Sünde. Wenn wir das denn tun, also unser kaputtes Leben, all das Misslingen und das Kreuz bringen, den Heiland anflehen, dass er uns eben seinen Geist gibt, dass er den alten Adam unterdrückt in unserem Leben, dann dürfen wir eins wissen als frohe Botschaft, dann werden unsere Sünden getilgt. So heißt es hier. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Wenn wir uns bekehren und Buße tun, alles weg, was wir an Falschem getan haben. So und nicht anders funktioniert es. Wir haben alle ein Problem, wir sind Sünder und bleiben Sünder bis zum letzten Atemzug. Können wir nichts gegen tun. Unsere menschliche Natur ist verderbt von Grund auf und solange wir in diesem menschlichen Körper, auf dieser Welt leben, bleiben wir Sünder. Und wir können nicht nicht sündigen, ausgeschlossen. Ich kriege die Krise, wenn mir Leute begegnen, die meinen das so gut. Die sind so ein bisschen angehaucht von christlichem Glauben und sagen, ich versuche jetzt sündlos zu leben. Unmöglich. Würde übrigens heißen, wenn es gelingt, dass der Kreuzestod vom Heiland Jesus Christus für manche Menschen nicht notwendig wäre. Aber das ist er für alle in jedem Moment, zu jeder Sekunde. Denn wir sind und bleiben nichts anderes als Sünder. Und wenn wir in Sünde verharren, dann werden wir sterben in der Sünde. Das haben wir eben gehört, Hesekiel, nicht nur dort. Das ist ganz klar, das sage ich denjenigen heute, die hier sind und sich noch nicht bekehrt haben zum lebendigen Gott, die Jesus noch nicht angenommen haben. Den sage ich noch einmal ganz klar und deutlich, wenn du darin verharrst, ohne Jesus Christus, wirst du sterben in deinen Sünden. Weil Gott hat keine Gemeinschaft mit den Sünden. Das ist fern von ihm, das ist Trennung von Gott. Und wir alle, das habe ich gerade gesagt, sind leider in dieser verderbten Natur, dass wir nicht anders können, als zu sündigen. Und das ist unser Problem. Alle anderen Probleme sind da nichts gegen. Und es ist keine Lösung für dieses Problem, dass wir irgendwelche Opfer bringen, weder im Alten Bund irgendwelche Tiere schlachten oder dass wir irgendwie finanziell uns investieren mit dem Zehnten oder wie vor 500 Jahren Ablassbriefe kaufen, bringt auch nichts, wenn wir irgendwelche guten Dinge meinen, so nach dem Motto, wir machen mal so einen Kuhhandel halt. Also wenn ich in der Gemeinde viel tue oder mit meinem Nachbarn gut umgehe oder sonst was tue, dann muss es ja Gott sehen und dann gibt er mir irgendwas zurück. So funktioniert es nicht. Du kannst nichts tun, um auch nur eine deiner Sünden und Schuld vor Gott auszulösen. Auch nicht, wir sind ja in der Passionszeit, gehen auch auf Ostern zu, dass wie viele, viele Menschen glauben auf dieser Welt, wenn ich zu Ostern den Segen des Papstes höre, Urbi et Orbi, dann wird mir vollständiger Ablass meiner Sünden gewährt. Das ist ja so einfach, macht dann eben am Ostersonntagmorgen das Radio an oder den Fernseher, die katholische Kirche, die sind ja sehr schlau auch gesagt, auch das reicht, sie müssen nicht am Petersplatz sein, einfach Fernseher anstellen, eben den Segen mitnehmen, alle Sünde getilgt, mehr musst du nicht mehr machen, Patsch, das ist es gewesen. Das ist es mitnichten, das ist eine furchtbare Irrlehre. Wir müssen selber Buße tun und uns bekehren, dann wird uns die Sünde getilgt. Und zwar alles. Da brauchen wir keinen Papst, kein Pastor Latzel, nix so. Da reicht es ganz allein, dass ich vor den Heiland trete und sage, hier ist meine Schuld und dann wird sie getilgt. In Jesus Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, heißt es in Epheser 1. Wir brauchen keine Institution, niemanden, nur Jesus Christus. Und vor denen müssen wir treten, mit dem Bekenntnis unserer Schuld, uns ihm immer wieder neu zuwenden und dann bekommen wir die Schuld und Sünde vergeben. Aber ich möchte wiederholen, das ist kein einmaliger Akt. Manche Christen glauben so nach dem Motto, ja, das läuft einmal bei meiner geistlichen Wiedergeburt. Ich war damals ja bei der Evangelisation, bei Pazani oder bei wem auch immer, bin ich vors Kreuz getreten, habe das einmal gemacht, damit ist das ein für alle Mal erledigt. Nein, das ist nicht so. Damit ist das erledigt, was hinter einem liegt. Aber ich fange ja weiter an, weiter zu sündigen, egal wie gläubig und fromm ich auch bin. Und das brauche ich immer und immer und immer wieder. Das Umkehren, die Bekehrung zu Jesus Christus und das Bekennen der Schuld, das Bußetun. Und dann kriege ich immer und immer wieder die Schuld vergeben. Da fragen manche Leute ja, und wenn ich das 5-mal am Tag mache, ja, wenn du es 500-mal am Tag machst, macht es der Heiland. Ganz im Gegenteil, das ist Jesus wohlgefällig, ein Leben, das das immer und immer und immer wieder tut. Das ist leider etwas, was vielen, vielen, vielen fehlt in ihrer Frömmigkeit. Das Abkehren von ihren falschen Wegen. Das Bußetun. Wir haben ganz viel Hinwendung zu Jesus, das ist vollkommen richtig und wichtig. Aber bei vielen fehlt das, was ich eben schon gesagt habe, das Abkehren von der Schuld und Sünde. Ich bin sehr dankbar, dass ich in einem sehr gläubigen Landesteil Deutschlands aufwachsen durfte, im Siegerland. Und ich habe das schon häufiger gesagt, halt die Gebetsgemeinschaften, die wir damals immer hielten, die waren so geprägt, dass wir immer drei Teile hatten. Eben nicht nur bitte, bitte, bitte sagen, sondern eben auch Danke sagen. Also es gibt drei Teile. Erstens Bitte und Fürbitte. Zweitens Dankbarkeit. Und das erste war immer Buße und Beugung. Also das erste war immer Buße und Beuge, dann Dankbarkeit und das dritte war erst das Bitten. Und das war so, dass die Brüder darauf richtig Wert legten. Wenn wir Gebetsgemeinschaft hatten, eine ganze Stunde zusammen waren, ersten 20 Minuten nur Buße und Beugung. Da kann man sagen, Mensch, was ist denn das für eine Gebetshaltung? Da wird ja was reingezwungen. Nein, das ist wichtig, denn die Christen sind sehr schnell dabei. Das ist der alte Adam, dass wir nur bitte, bitte sagen, gib mir das, mach jenes, tu jenes und lass das. Aber dass wir nicht mehr hingehen, in uns schlagen, sagen, Herr, vergib mir, ich bin ein Sünder. Ich habe falsch gehandelt, richte mich neu aus. Und wenn ich das so deutlich sage und euch anpredige, dann deshalb, weil ich ja mein eigenes Herz kenne. Ich weiß, dass ich so ein Adam bin, der immer wieder auf sein eigenes guckt. Und ich brauche das, dass ich immer wieder in die Buße geführt werde. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mir das Brüder des Glaubens beigebracht haben sehr früh. Und das gebe ich so weiter. Wenn ihr betet, bitte vergesst nicht das Bekenntnis eurer Schuld und das Bußetun. Und zwar nicht als leere Floskel, wie man irgendwas so runterbetet, sondern wirklich geht immer wieder in euch, schlagt in euch und tut Buße. Denn dann werden euch die Sünden vergeben. Aber dann sind sie auch vergeben. Das fragen ja Leute auch immer. Ja, das ist dann alles. Mehr müssen wir nicht mehr tun. Nein, wir müssen nichts mehr tun. Auf unserer To-Do-Liste für die Sündenvergebung steht nur eins. Hinwendung zu Jesus, Abkehr von dem Falschen. Und dann ist alles getilgt. So steht es hier drin. Tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Steht nicht drin, und jetzt musst du aber noch. Ist ja so bei so einer kolportierten, falschen katholischen Beichtpraxis, nicht? Da bekennen dann die Leute ihre Sünden und dann sagt der Priester, jetzt musst du noch das und das tun. So viel Ave Maria beten, das tun, das spenden, jenes tun. Nix, ganz allein. Buße tun, bekehren, dann sind die Sünden getilgt. Halleluja, da bist du frei. Das ist das Wunderbare, dass wenn wir uns bekehren und Buße tun, unsere Sünde getilgt ist. Das ist das zweite, Bekehrung und Sünde. Ein drittes, Bekehrung und Jesus. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Jetzt kommt es. Damit die Zeit der Erquickung komme vor dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zum Christus bestimmt ist, Jesus. Wenn wir das machen, wenn wir uns bekehren, Buße tun, die Schuld dadurch dann getilgt ist, dann kommt Jesus zu uns. Jesus, der lebendige Gott, so habe ich es eben schon gesagt, hat keine Gemeinschaft mit Schuld und Sünde. Und wenn wir an Sünde festhalten, an erkannter Sünde, die Gott uns offenbart hat, dann müssen wir uns nicht mehr wundern, dass Gott sich von uns entfernt. Oder wir uns besser gesagt von ihm dadurch entfernen. Dann wird er immer weniger, dann dämpfen wir den Heiligen Geist. Das kann so weit gehen, dass irgendwann sogar der Heilige Geist ganz weg ist. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn wir den lebendigen Gott ignorieren mit seinen Warnungen, um meines anders zu können, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn irgendwann nichts mehr funktioniert. Deshalb ist die Buße so wichtig. Aber wenn wir Buße tun, wenn wir uns bekehren, dann kommt er zu uns. Egal, was wir an Mist gebaut haben, egal, wie schwach wir sind. Wir haben eben diese wunderbare Geschichte Lukas 15 gehört, vom verlorenen Sohn. Der hat sich rausbewegt aus dem Vaterhaus und hat so viel Falsches gemacht, das ganze Erbteil, alles verprasst. Aber es war noch ein Restfunke da, zu sagen, wo es eigentlich gut ist und dass dieser andere Mist nur Dreck ist, dass das alles nur bei den Schweinen landet. Und dann macht er sich auf den Weg, sagt, ich will nicht mehr. Das ist Bekehrung. Das Alte hinter sich zu lassen, neu hinzugehen zum Vater. Und dann hat er die Gemeinschaft mit dem Vater, der ihm entgegenkommt. Das ist das Wunderbare. Sobald wir uns auf den Weg der Umkehr machen, das Alte hinter uns lassen, kommt der lebendige Gott uns entgegengelaufen in Jesus Christus, so wie es hier verheißen ist. Jakobus 4 heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Aber eben nicht nur die Hinwendung, da geht es weiter in diesem Wort. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Das heißt, nicht nur Jesus zuwenden, auch die Trennung von dem Alten. Und wenn du intensive neue Gemeinschaft mit Jesus haben möchtest, der du schon lange im Glauben stehst, dann musst du dich von erkannter Sünde trennen. Und dann wird dir genau dasselbe passieren wie dem verlorenen Sohn, dass dir der lebendige Gott mit offenen Armen entgegenkommt. Aber wenn du festhältst an erkannter Schuld, ich wiederhole das noch einmal, dann musst du dich nicht wundern, dass du nicht wieder ins Vaterhaus zurückkommst. Wenn du auf die A1 aufgefahren bist und willst Richtung Norden, Richtung Hamburg, bist aber irrtümlicherweise falsch aufgebogen und fährst Richtung Süden, nach Dortmund runter und stellst irgendwo bei Münster fest, oh, ich bin ja falsch, ich möchte ja ganz woanders hin. Dann ist es notwendig, um woanders hinzukommen, umzukehren, von der falschen Richtung zu lassen. Du kannst nicht sagen, ich fahre jetzt hier geradeaus weiter Richtung Dortmund, aber möchte gleichzeitig auch nach Hamburg. Du musst umkehren. Du musst dann umkehren. Und leider ist es für uns Christen so, dass wir manchmal falsch auffahren in unserem Leben, dass wir nicht dem Heiligen Geist nachfolgen, sondern genau in die andere Richtung, dem alten Adam nach. Und da müssen wir von dem falschen Weg lassen. Wir können da nicht beides zusammentun. Das funktioniert nicht. Du kannst ja auch nicht in zwei Autos gleichzeitig fahren, sagen, ich fahre gleichzeitig hoch nach Hamburg, gleichzeitig runter nach Münster. Das geht nicht. Entweder oder. Aber wenn wir dann bereit sind, zu sagen, wirklich den Turn zu machen, umzukehren, dann kriegen wir neue Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dann kommt er uns neu entgegen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wenn wir uns bekehren, wenn wir Buße tun, dann lässt sich der lebendige Gott finden. Leute fragen immer wieder, ja, wie ist es denn mit der Bekehrung? Ist das ein Werk Gottes oder ist das ein Werk der Menschen? Die Bibel sagt ganz eindeutig auf der einen Seite, Bekehrung ist die freie, vollkommene, souveräne Entscheidung Gottes. Wer von uns gläubig ist und wer nicht, das entscheidet Gott vor Grundlegung der Welt. Das ist so, Punkt. gibt eine Vorherbestimmung. Zum Guten wie zum Bösen. Auch wenn Leute das nicht glauben wollen, so steht es in der Schrift. Aber es steht auch klar in der Schrift, dass die Bekehrung in der Verantwortlichkeit des Menschen liegt. Gott zwingt niemanden. Das ist etwas, was wir nicht übereinander kriegen. Und ich warne immer jetzt die Experten, ich weiß schon, was die Woche wieder für E-Mails kommen, wo mir dann Leute ihre Mickey-Maus-Theologien erklären wollen, wie sie das ein oder andere erklären wollen. Diese beiden Größen stehen für uns menschlich mit Verstand nicht erfassbar, unvermittelbar nebeneinander. Sowohl die freie, vollkommene Souveränität Gottes, der vorherbestimmt zum Heil wie zum Unheil, aber auch die Entscheidung des Menschen, der sich entscheiden will, kehre ich um oder nicht. Die Verantwortlichkeit des Menschen besteht auch immer. Es gibt nicht das Totale, nur wo wir sagen, da wären wir komplett nur determiniert, da müssten wir heute Morgen nicht mehr predigen, da könnten wir alles einpacken, müssen wir nicht die Kirche haben, dann ist sowieso alles egal. Nein, beides steht nebeneinander, auch wenn wir das in dieser Welt nicht denken können. Aber so ist in der Schrift, ganz viele Dinge können wir nicht verstehen und fassen mit unserem Verstand. Wir können sie nicht wissen, wir können sie nicht verstehen, wir müssen sie glauben. Genau bei der Dreieinigkeit kann man auch nicht verstehen, dass Gott einer ist und trotzdem drei. Kriegst du nicht in die Hirse rein. Aber es ist so, weil die Schrift es so offenbart. Und genauso ist es eben auch bei der Bekehrung. Es ist sowohl souveräne Entscheidung des lebendigen Gottes, das wir zu ihm finden, wofür wir dann immer dankbar sein müssen. Aus Gnade sind wir selig geworden, nicht aus eigenen Werken, heißt es Epheser 2. Und trotzdem ist es noch die Verantwortlichkeit des Menschen. Es gibt eine ganz interessante Stelle in Lukas 7, da heißt es im Vers 30, die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen, also von Jesus. Das ist eine Stelle, die muss man mal durchdenken. Da kommt man, da merkt man dieses Paradoxon, wer ist es denn jetzt und wie wollen wir es hier menschlich lösen? Beides ist es halt nicht. Die haben das verachtet, was Gott ihnen zugedacht hat. Er hat sie gerufen, sie haben es abgelehnt und ließen sich nicht von Jesus Christus taufen. Oder bei der Pfingstpredigt von Paulus, da ist es so, zu Anfang sagt er, als sie fragen, was sollen wir denn jetzt tun, da sagt er, sie sollen umkehren, sich taufen lassen und Buße tun. Und dann heißt es zum Ende hinter dieser Geschichte, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Beides, menschliches Wirken, göttliches Wirken. Entscheidend ist, wenn wir dann bereit sind, unsere Verantwortung wahrzunehmen, tatsächlich Buße zu tun, uns zu bekehren, dann kommt Gott in unser Leben. Und das kannst du erfahren. Das kannst du erfahren erstmalig, der du noch nicht die geistliche Wiedergeburt hast, dass du sagst, jawohl, ich will mit diesem Gott beginnen, ich bringe ihm all meine Schuld. Und wenn du das wirklich von ganzem Herzen tust, dann wird Jesus in dein Leben kommen. Aber ich sage es auch nochmal denen, die so ein bisschen eingerostet sind in ihrem Glauben, die nicht momentan starke Erquickung, Auferbauung haben, sondern sagen, ja, so halb Zweifel, die werden so weggedrückt, aber wenn man dann ehrlich zu sich ist und sagt, so richtig passieren tut momentan nichts. Lass ab von dem Falschen und wende dich neu Jesus Christus zu. Und der Herr wird in dein Leben neu kommen, durch seinen Geist, richtig einschlagen. Erneuerung nennen wir das im Glauben, Erneuerung. Ich darf das immer wieder erleben, wenn ich auf Evangelisationen bin, dass eben nicht nur Menschen das Kreuz kommen, erstmalig ihr Leben Jesus übergeben, sondern auch, dass Menschen, die schon lange mit dem Heiland gehen, sich erneuern. Und das braucht es immer wieder, wo es so eingerostet ist, wo die Dinge nicht mehr richtig laufen, wo man wirklich erneuert wird. Und ich möchte diejenigen, die so ein bisschen eingerostet sind in ihrem Glauben, in ihrer Nachfolge, die nicht mehr das Brennen, die Liebe für Jesus haben, aufrufen. Kehrt um, tut Buße, lasst euch die Sünden neu von Jesus vergeben und dann lasst euch einfach von Jesus, von seinem Geist füllen, damit ihr neu in die Erquickung kommt. Und da kommen wir zum vierten und letzten Punkt, Bekehrung und Erquickung. So heißt es hier, das ist so ganz wunderbar, so tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme. Also die Leute haben ja so ein bisschen den falschen Eindruck, wenn man Buße und Bekehrung tut, das ist so, man hat das Leben der Welt, fröhlich, Hallerlei und Karneval und fremde Frauen und alles machen, die Welt betrügen, alles mitnehmen, was zu geben hat, der Hedonismus pur. Und wenn ich dann zum Glauben komme, oh, da gibt es nur Mundwinkel nach unten, alles ist so furchtbar, nicht als käme man vom Licht in die Finsternis, genau umgekehrt ist es. Die Welt hat nur Dreck zu bieten. Da gibt es so Momente, wo man glaubt, nicht, es ist so schön, wie in Goethes Werther, alles, was da zu mich trieb, war ach so schön, war ach so lieb, wie bei dem reichen Jüngling. Solange du Kohle hast, da kannst du ein bisschen was machen, aber wenn die Kohle weg ist, dann merkst du, dass alles nur ein Schweinestall ist halt in dieser Welt. Aber wenn du Jesus findest, den lebendigen Gott, dann gehst du von der Dunkelheit in das Licht. Das ist das Wunderbare. Und da gibt es diese Erquickung. Und das passiert, wenn du Buße und Bekehrung machst. So heißt es hier. Tut Buße. Bekehrt euch. Damit die Erquickung, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Das ist das Wunderbare, wenn man das bei neu wiedergeborenen Menschen erlebt. Wenn die erstmalig in Berührung mit dem Heiligen Geist kommen. Wenn die spüren, was da für eine Kraft, für eine Power drin ist. Fantastisch. Aber es ist auch fantastisch, wenn man das neu erlebt. Wenn man sich neu einfach bekehrt hat. Wenn man sich neu umgewandt hat zum lebendigen Gott halt. Wenn man sich ihm zuwendet und dann merkt, wie er Gemeinschaft mit einem hat. Und einem neu Kräfte zu fließen, neu Freude, Stärke, Zuversicht, Kraft zu lagen, Auferbauung da ist. Erquickung, dieses Wort, Sie wissen, dass ich das unglaublich liebe. Da steckt schon phonetisch alles drin. Erquickung, das ist mein starkes Wort. Erquickung, Auferbauung, das ist das, was der Heilige Geist tut. Nächste Woche beginnt wieder dieser furchtbare Marathon in der Wüste, in der Sahara, marokkanischen Sahara, der Marathon des Sablé. Das ist der schwierigste Ultramarathon, den es gibt auf der ganzen Welt. Da laufen die Leute eine Woche lang insgesamt 280 Kilometer. Und zwar gibt es keine Straßen, sondern die laufen durch die Wüste, steinige Wüste, bergauf, bergab, furchtbar, bei 50 Grad Tagestemperatur, unglaublich. Manche Etappen sind so lang, da sind die länger als einen Tag unterwegs. Die eine Etappe dauert 80 Kilometer zum Teil, unfassbar. Und dann müssen die nachts in Zelten schlafen, ganz furchtbar. Und wenn Sie diesen Marathon hinter sich gebracht haben und sind dann nach dieser Woche fertig mit diesen 280 Kilometern und stellen sich vor, Sie kommen dann das erste Mal wieder in ein normales Hotel und dann gehen Sie ins Badezimmer und nach einer Woche 280 Kilometer nur laufen in der Wüste, machen Sie das erste Mal die Badewanne voll und legen sich dann in die Badewanne rein. Das Gefühl, das Sie dann haben, das ist nicht das, was Erquickung ist, aber fast. Erquickung von unserem Herrn. Und wir müssen durch keine marokkanische Wüste laufen. Wir müssen einfach Schuld bekennen und uns neu Jesus zuwenden. Dann kriegen wir Erquickung. Da wird das Herz wieder aufgeladen. Da ist man fröhlich und sagt, es ist alles gut, weil ich bei ihm bin. Jetzt ist alles in Ordnung. Der ganze Mist liegt hinter mir. Halleluja, er, der lebendige Gott, ist hier. Erquickung, das wird uns hier verheißen. Tut Buße, bekehrt euch, damit die Zeit der Erquickung vom Angesicht Gottes zu euch kommt. Und das sage ich euch mühselig und beladen im Auftrag Jesu Christi. Wenn ihr heute Morgen hier sitzt und sagt, naja, ich habe eine harte Zeit hinter mir. Ich kann schon nicht mehr so richtig. Es ist richtig schwierig momentan. Und wenn ich nach vorne gucke, oh wei, es wird ja nicht besser. Dann sagt dir der lebendige Gott, wende dich neu mir zu, bekehr dich. Tu Buße über das Falsche, was gelaufen ist. Und dann will ich und werde ich in dein Leben kommen ganz neu und will dich auferbauen und will dir Erquickung schenken. Bekehrung ist mitnichten das Verabschieden von einem guten Leben. Bekehrung ist das Finden eines tollen Lebens. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr dieses Wort, das ist dieses Wort, was ihr heute Morgen gehört habt, dass ihr das genauso umsetzt, was Gott euch zugerufen hat. Dass ihr Buße tut, dass ihr euch bekehrt, erlebt, wie eure Sünden getilgt werden und neu die Erquickung erlebt. Ihr, die ihr mühselig und beladen seid. Die To-Do-Liste, ich weiß nicht, was auf deiner To-Do-Liste momentan draufsteht, wo du sagst, in der nächsten Woche, und das muss ich erleben, da muss ich noch drum ringen, dieses ist abzuarbeiten. Das kannst du alles machen, aber als allererstes tu eins, tu nun Buße und bekehr dich, dass deine Sünde getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme vom Angesicht des Herrn und er den sende, der für dich zum Christus bestimmt ist, Jesus Christus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.